Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Also Unbeschwertheit war was mir lange gefehlt hat. Ich habe mich viele Jahre auch nicht getraut, irgendwie jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Ich saß in meinem Rettungswagen und wollte irgendwie ein bisschen Geld mit Fotografie verdienen und habe mich irgendwie nie getraut. Und ich habe auf die fettesten Tipps gewartet, was ich jetzt alles Kompliziertes machen muss. Und alle haben nur gesagt, mach halt.
Wenn du unzufrieden mit irgendwas bist, dann musst du eine Entscheidung treffen oder solltest du eine Entscheidung treffen. Und dann ändert sich etwas. Also wenn du willst, dass sich das Rad dreht, dann musst du das Rad drehen. Ja? Wenn du es nicht tust, dann dreht sich das Rad nicht. So einfach ist das.
Hey, stell dir vor, du triffst dann den Menschen deines Lebens, vorausgesetzt du hast ihn noch nicht getroffen, und dann schickst du ihn weg, weil 10 blöd waren. Und bleibst du ewig allein und gehst allein ins Grab. Ja, das ist doch...
Du kannst eigentlich jede Entscheidung immer darauf abklopfen, ist sie eigentlich zielführend für das, was ich möchte oder nicht. So, und dann wird es auch relativ einfach, Entscheidungen zu treffen. Falk?
Ja, ich bin da.
Okay. So, ich glaube, du musst nochmal anrufen. Ich war jetzt, das ging zu schnell.
Wir können das auch so lassen. Der Marco, der lässt das ja gnadenlos drin, habe ich bei der jetzigen Episode gesehen. Lass uns doch mal so weitermachen. Hallo, Steffen.
Es war, okay. Mein lieber Falki, was in dem Moment...
Stopp. Hast du gerade Falki gesagt?
Ja.
Ah, das macht sonst nur meine verrückte Familie im Sauerland. Ja, ich war verstört gerade. Entschuldige bitte.
Okay. In dem Moment, wo du anrufst, hatte ich gerade meinen Kopfhörer auf und mein Handy, wir telefonieren jetzt übers Handy im Skype, ich nehme aber das Signal im Rechner auf. Ich hoffe, es ist auch das richtige Signal. Du verstehst mich gut.
Okay. Ja, ich verstehe dich gut. Du kannst mal an dein Mikrofon kratzen mit den Fingern. Wenn das dann ausschlägt wie blöde, dann hast du das richtige Mikrofon.
Oh ja, das schlägt aus wie blöde.
Sehr gut.
So. Ja, trotzdem bin ich noch ein bisschen verwirrt gerade. Wollen wir nicht doch nochmal neu anfangen?
Nein. Wir machen das jetzt ganz gnadenlos so weiter. Willkommen in meinem Leben, lieber Steffen.
Willkommen, lieber Falk.
Genauso ist das gut. Wir können ja mal mit dem Smalltalk anfangen, wie mit dem Thomas auch immer. Ich habe nämlich noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, lieber Steffen.
Jetzt habe ich dir eine Steilvorlage geliefert, ne? Ja, vielen Dank, lieber Falk. Ich freue mich sehr. Wir haben in der Tat geheiratet am Wochenende, meine Frau und ich.
Schon wieder. Ich glaube, das musst du zumindest kurz erzählen, bitte. Also mir nicht mehr, aber dem Rest der Welt.
Ja, wir hatten, es war ja so, ich meine, die Dauerhörer oder die Stammhörer werden es ja mitgekriegt haben, dass wir unsere Hochzeit in diesem Jahr absagen mussten, weil es nicht alle erforderlichen Papiere vorlagen, sagen wir es mal abgekürzt so. Und irgendwie war das ja jetzt so die letzten Wochen und Monate, seitdem wir das absagen mussten, immer so ein bisschen traurig alles. Und wir hatten ja natürlich unsere Kinder oder meine Kinder waren ja dabei und jetzt waren sie dieses Wochenende da und irgendwie kamen wir auf die Idee, dass wir doch eine Hochzeit zu viert machen. Also die beiden, wir beiden. Und es war so süß. Wir waren erst auf dem Weihnachtsmarkt und haben da irgendwie Sachen gekauft und sind dann nach Hause. Mein Sohn hat mit mir zusammen eine Rede entworfen sozusagen. Und meine Tochter hat sich mit Caro hier zum Getting Ready verabschiedet. Und dann haben sie sich schick gemacht und dann haben sie... dann hat meine Tochter die Kamera geholt, hat angefangen zu fotografieren. Ich meine, das ist Wahnsinn, mit 12 Jahren, die fotografiert so gut.
Ach, sind die alle von deiner Tochter,
die das Bilder? Die Bilder, die ich dir geschickt habe, sind alle von Milla, ja. Die sind alle von ihr.
Ey, vor allen Dingen, ich weiß nicht, was du jetzt zeigen möchtest, weiß nicht, ob du den Hörern was hinlegen möchtest, aber die Bilder, die du mir geschickt hast, sind voll Steffen-Style. Das ist ja geil.
Ist verrückt, ne? Nee, das hat
ja,
alles.
Ja, wirklich?
Das hat, ja. Ja, das hat sie alles fotografiert.
Wow.
Und dann hat sie.
Bestell einen schönen Gruß und ein Kompliment, bitte.
Ja, ich bin auch mega stolz. Und naja, dann irgendwann hat sie gegen, ich weiß nicht, 21.30 Uhr oder sowas, waren die Mädels dann fertig. Und dann haben wir Musik angemacht. David Orlowski Trio, auch die Geschichte sollten natürlich die Stammhörer noch im Kopf haben. Und dann wurde mir die liebe Caro hier aus dem Schlafzimmer durch die Küche ins Wohnzimmer gebracht, im Hochzeitskleid, in voller Montur. Und ich stand da und war den Tränen nah. Und mein Sohn hielt dann auch noch eine wundervolle, wundervolle kleine Rede. Und
nein.
Ja, und dann haben wir uns am Abend im Arm gelegen und ach ja, es war schön. Es war wirklich so. Ich weiß auch nicht, das war so innig und geil, also es, ja, ist verrückt. Und ich habe,
was hast du mir geschrieben? Irgendwie innig und warm waren deine ersten Worte, die ich
so,
innig und warm, glaube ich, total schön.
Naja,
weil du sie mal alle von mir.
Ja, das mache ich, ja, na klar. Weil du, es ist ja auch immer so, also, weißt du, wenn die Eltern sich trennen und der Papa dann neu heiratet und dann muss man ja auch doch seine Frau dann akzeptieren und das haben die beiden wirklich gemacht und ein ganz tolles Verhältnis alle und ich kann nicht dem Universum nicht genug danken, dass wir das alles so entspannt und erwachsen hingekriegt haben.
Ja, ich feiere das auch sehr bei euch. Und ich meine, wir leben es ja auch so. Und ich muss echt immer sagen, ich versuche das so ein bisschen immer da zu predigen fast, dass die Menschen versuchen, das irgendwie hinzukriegen, weil das einfach so unglaublich viel wertvoller ist als so unnötiges Druckgefüge und so. Steffen Hammer. Und eine total geile Idee. Finde ich echt cool. Also guck mal, ob du dich überwinden kannst, da das ein oder andere Foto mit in deinen Blogbeitrag zu posten. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer sich freut.
Ja.
Kannst dir in Ruhe überlegen, ob du diese Entscheidung.
Ja, na, ich bin ja auch eigentlich noch die Bilder der ersten Hochzeit in Myanmar schuldig, ne?
Ja, stimmt. Du hattest, glaube ich, 2, 3 oder so, aber
ja,
stimmt.
Ja. In der aber da gibt es ja jede Menge Reportagen von diversen Hochzeitsfotografen.
Ich darf Myanmar mir von euch allen gar nicht angucken. Also von dir erst recht nicht. Also ich habe zum Glück gerade zu wenig Wände, sonst würde ich euch Bilder abkaufen wie ein Irrer. Ich war noch nie da, aber das ist so ein bisschen Sehnsuchtsort für mich. Und da habt ihr mir ein paar Bilder gezeigt zwischendurch. Da darf ich gar nicht tiefer drüber nachdenken, sonst bestelle ich mir hier die Wände voll. Das,
nee, ist wirklich, wirklich wunderschön dort. Ja.
Ja, aber lieber Steffen, du hast mir dieser Tage. Ich habe gerade versucht, eine Überleitung zu machen, die war so schlecht, die hast du gar nicht bemerkt. Du hast mir dieser Tage das Thema Entscheidungen hingelegt. Lass uns mal also über wichtige Entscheidungen sprechen. Und das fand ich sehr geil. Hat mir tatsächlich in der Woche sogar so ein bisschen geholfen. Dummerweise, das mag jetzt ein bisschen wichtig klingen, wichtiger als es vielleicht ist. Ich habe ein Riesenthema damit gehabt und kann nicht drüber sprechen. Das erzähle ich dir gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Aber nichtsdestotrotz, lass uns gerne mal darüber sprechen, wie der Mensch wichtige Entscheidungen, unserer Meinung nach wichtige Entscheidungen treffen sollte.
Also per se ist die Definition der richtigen Entscheidung, das kannst du ja vorher nicht wissen.
Nee, wichtig,
habe ich sagen wollen. Richtig ist ja das Verrückte, dass man es erst im Nachhinein immer rauskriegt, ob das die richtige war oder nicht. Also, ich weiß nicht, ein bisschen und auch ein Bauchmensch. Ich weiß, wenn ich mich mit Leuten über das Thema unterhalte, dass dann die einen sagen, ich bin Kopfmensch und die anderen sagen, ich bin Bauchmensch und meine Entscheidungen, die treffe ich sehr analytisch oder sehr aus dem Herzen. Und ich glaube, dass es bei vielen immer noch ein Zwischending gibt. Also dass viele sagen, ach, ich weiß nicht so richtig, ich mag mich ja gar nicht entscheiden am liebsten, warum muss ich mich entscheiden? Und ich sage dann immer, eine Entscheidung führt zu etwas. Wenn du unzufrieden mit irgendwas bist, dann musst du eine Entscheidung treffen oder solltest du eine Entscheidung treffen und dann ändert sich etwas. Also wenn du willst, dass sich das Rad dreht, dann musst du das Rad drehen. Ja, Wenn du es nicht tust, dann dreht sich das Rad nicht. So einfach ist das. Also wenn du mit deiner Situation unzufrieden bist, entscheide dich, es zu ändern, und es wird sich ändern. Wenn du dich nicht entscheidest, bleibt alles, wie es ist, und du ärgerst dich weiter. So einfach ist es in der Tat. Also es ist wie in der Elektrotechnik 0 und 1, wie ein binärer Code. Ne? 1 ist entschieden, 0 ist, ich mache jetzt nichts. Und ich bin, muss sagen, also ich für mich bin sehr entscheidungsfreudig, muss ich sagen. Und ich habe auch für mich so ein Zwischending gefunden, nämlich immer dann Bauch- und Herzentscheidung zu treffen, wenn die Parameter für mich nicht greifbar, absehbar, berechenbar sind. Und Kopfentscheidungen immer dann zu treffen, wenn ich die Parameter habe. Also angenommen, ich kaufe jetzt ein Haus, ja, dann verliebe ich mich in das Haus für 1,6 Millionen. Das wäre dann, müsste ich dann abzahlen. Im Monat wären das wahrscheinlich 15.000 Euro. Das kann ich relativ an Parametern, an einfachen Parametern ausrechnen, dass ich das nicht kann. So. Da hilft mir meine Herzentscheidung für dieses Haus jetzt auch nicht. Weißt du, was ich meine?
So. Voll, ja.
Also, sobald ich das irgendwie kalkulieren kann, also sobald mir alle Parameter zur Verfügung stehen, dann kann ich relativ klar eine klare analytische Kopfentscheidung treffen und sagen, ach, ja oder nein. Sobald mir aber die Parameter schwammig sind, dann kannst du gar keine Kopfentscheidung mehr treffen. Also dann kannst du ja nur dich von deinem Gefühl leiten. Und diese Gefühle, wenn du gelernt hast, auf sie zu hören und gelernt hast, mit den Gefühlen zu arbeiten, dann bringt dich das auch immer zum Ziel, finde ich.
Boah, spannend. Ja, in der Essenz am Ende schon. Aber ich glaube, da brauchen, ich würde gar nicht sagen, viele Menschen, sondern wahrscheinlich du und ich mit immer mal wieder dann doch so ein bisschen Hilfe. Also ich weiß nicht, wenn du das immer so umsetzen kannst, cool. Egal wie klar die Sache ist, ich stelle schon fest, dass ich mich verleiten lasse, dran rumzudenken. Ich erinnere mich zum Glück dann meistens an irgendeines dieser vielen Werkzeuge, die ich in meinem Leben so auf dem Weg gefunden habe und irgendwo hingeräumt habe. Und wenn ich dann so rumdenke, dann krame ich meine Taschen. Und manchmal schaffe ich es sogar sofort zu sagen, nee, jetzt mache ich einfach mal. Aber ich kann nicht sagen, dass das immer der direkte Weg ist. Also es ist ja schon so, dass es eher üblich ist, und ich meine mit üblich nicht gut, ne? Aber weit verbreitet ist ja dieses, wir reden von wichtigen großen Entscheidungen, nicht von nämlich einem Big Mac oder einem Fish Mac, sondern von den großen Dingen,
dass aber die Leute selbst das, da Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, selbst das ist, ich merke das, wenn ich mit Leuten zum Essen gehe, und ich bin ja wirklich die meiste Zeit irgendwie unterwegs, und die sitzen im Restaurant vor dieser Karte und können sich nicht entscheiden. Und ich denke, ey Leute, nehmt doch einfach bitte irgendwas. Weißt du, wenn du etwas siehst auf der Karte, wo du sagst, oh ja, das ist geil, dann hör doch auf zu gucken, das reicht doch.
Als ich gerade es ausgesprochen hatte, habe ich gehofft, dass du nicht drauf eingehst, weil mein mein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis ist hardcore genervt davon und lacht sich tot, wenn die Karte kommt, weil ich liebe halt so Restaurants mit so 8 Gerichten, aber sobald das eine relativ volle Karte ist, kriege ich echt ein Problem und muss dann auch mich umschauen. Also Steffen, wenn wir beide jetzt essen gehen, oder wir gehen mal zu viert essen, ne? Mit Caro und Farina sitzen wir jetzt in Waren im, wie heißt er noch? Das Restaurant der Wahl, wo man frisch gejagtes Wild kriegt, wie heißt der noch?
Fischersküche,
so, kurz ein bisschen Werbung platziert. Wenn wir da jetzt sitzen und die haben Wildfisch, es gibt so eine Forelle bei euch, das ist keine Forelle, die ist ein bisschen kleiner, die Müritz. Müritzfische. Und dann haben sie, ja genau, also sie haben jetzt so 4 Gerichte oder vier so Arten von Gerichten. Fisch, Wild, Rindfleisch und vegetarisch. Ich muss erstmal checken, was ihr esst.
Du musst checken, was wir essen?
Ja, voll. Voll.
Das denn? Wieso lässt du das denn in dein Entscheidungskonzept mit einfließen?
Also ich lasse das passieren, weil ich weiß, dass ich sonst im Leben im Griff habe. Das ist so meine Schlampenecke quasi. Also das ist völlig okay, wenn ich das in so einer Ecke habe, bevor ich das im Leben auf Berufsentscheidungen oder so bekomme. Dann habe ich die Krankheit lieber da. Wenn ich jetzt da sitze und wir essen, vielleicht erkennt sich jemand wieder, deswegen breite ich das mal aus jetzt. Wir sitzen jetzt da und ich entscheide mich für die, wie heißt die denn? Die heißt nicht Müritz Forelle, die heißt Müritz, dieser kleine Fisch.
Das sind so ich bin auch kein Fischfan, also. Kann ich gleich sagen.
Echt nicht? Oh, ich liebe, also allein dafür würde ich runterkommen. Und danach besuche ich dich. Es ist, es gibt so einen kleinen Fisch, der ist eine Forellenart, die, also ist völlig egal, die hat einen ganz, ganz intensiven Eigengeschmack. Und die gibt es angeblich, so sagen die Müritzfischer, nur oben bei euch in der Gegend. Und dann habe ich jetzt diesen Teller zur Wahl und ich kann ein super geiles Stück Rindfleisch essen und oder Wild oder ich bekomme was Vegetarisches, so einen überbackenen Fenchel zum Beispiel, finde ich auch voll geil. Mhm. Und wenn ich dann den Fenchel nehme und ihr nehmt alle Fleisch oder ich nehme das Fleisch und ihr nehmt alle Fenchel, dann bin ich traurig.
Also okay, und das ist zum Beispiel schon mal eine Sache, wo ich immer vorwarne, bitte versuch, oder wenn ihr eine Entscheidung zu treffen habt, dann sollte eigentlich die Meinung der anderen keine Rolle spielen, weil du hast um dich immer nur Leute, die nicht in dir stecken und gar nicht sehen, was du siehst. Die haben nicht deinen Entscheidungsapparat. Und wenn du mit einer Reihe vorsichtiger Leute unterwegs bist, dann wirst du andere Entscheidungen treffen, wenn du auf sie hörst, als wenn du mit einer Reihe mutiger Leute unterwegs bist. Also, ich finde, deine eigene Entscheidung sollte nur aus dir kommen und unabhängig davon sein, wie dein Umfeld sich gerade gestaltet.
Ich bin ja ganz glücklich, dass ich das im normalen Leben also so halbwegs hinbekomme. Ja. Deswegen verteidige ich das beim Essen so, weil es das nicht so wichtig ist. Da können wir alle ein bisschen drüber lachen, dann ist es auch gut. Aber genau wie du es sagst, ne, also wir haben uns ja, also wir, sag ich jetzt mal, in dieser Paarfügung, in dieser Paarbeziehung tatsächlich ein relativ unorthodoxes Leben angewöhnt. Genau deswegen, weil wir unsere Entscheidung aus unserem Bauch treffen. Ich sag bewusst wahrscheinlich gerade auch Bauch. Und nicht so viel rechts und links gucken. Ne? Vielleicht ist es ein Genuss, das dann doch mal wieder zuzulassen oder so in solchen ungefährlichen Bereichen. Aber gerade was Job, Lebensweise, Grundsatzentscheidungen, ne, Wohnung, Haus, Kinder, keine Kinder, Hund, kein Hund, Zweizimmer, Dreizimmer, Vierzimmer, Apartment, da gibt's ja alles so Entscheidungen am Wegesrand oder sagen wir mal auf unserem Weg im Leben, die sind echt gar nicht so unwichtig und da bin ich ganz glücklich, dass wir inzwischen es geschafft haben, irgendwie auf die Gesellschaft ein bisschen zu pfeifen, ohne der Gesellschaft dabei blöd zu kommen. Also wir sind ja jetzt dabei nicht unverschämt oder so, aber da machen wir schon unser Ding. Da hast du
ja völlig recht. Also natürlich, wenn du eine Frau hast und Kinder, dann solltest du deine Entscheidung, dann solltest du schon, sag ich mal, die Meinung deines direkten Umfeldes in deine Entscheidung einfließen lassen. So meine ich das nicht. Aber ich habe diese Essens-Ding jetzt auch mit Caro. Wir sind im Moment sehr, sehr viel unterwegs. Ich fotografiere gerade eine Kampagne wieder für Hessenschaft Wissen. Auch da muss ich nachher im Outro noch mal was zu sagen, beziehungsweise einen kleinen Aufruf starten. Jedenfalls essen wir eigentlich jeden Tag im Restaurant und Caro, und wir gucken immer beide drauf und dann sage ich, ich weiß schon. So, und sagt so schnell, ich sage, ja, also bei mir, ich gucke irgendwo drauf und dann sehe ich irgendwas und wenn ich da Bock drauf habe und ich sehe, oh, das könnte mir gefallen, dann höre ich auf, die Karte weiter zu studieren. Das heißt, ich grenze, also das, was du eben sagst, wenn 8 Gerichte, dann macht es dich einfach. Wenn du aber 20 Gerichte oder 30 Gerichte hast, dann wird es immer schwieriger für dich. Ich cutte sozusagen die Karte für mich selbst. Ne? Das heißt also, sobald ich irgendwas sehe, mir was ins Auge springt, und wenn es auch weiter oben steht, scheißegal, das Erste, was mir gefällt, wenn ich von oben nach unten lese, das wird genommen. Jetzt halte ich fest. Bei Caro ist es dann so, dass sie mich dann fragt, und was isst du? Und dann sage ich ihr, was weiß ich, Forelle, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und dann sagt sie, ach Mist. Ich sage, wieso, ach Mist? Ja, die wollte ich auch nehmen. Ich sage, mach doch. Nee, ich will nicht dasselbe nehmen, was du nimmst. Oh. und dann wird sie meistens auch noch sauer, weil sie sagt, oh, kannst du nicht was anderes nehmen? Ich sage, nimm das doch auch, dann essen wir halt beide das Gleiche. Nee, das will ich nicht, ich will ja auch mal kosten.
Also in so einem Fall nehmen wir beide etwas Unterschiedliches, machen dann aber halbe.
Ja, ich habe aber, keinen Bock
geht das da im auf besten das Restaurant?
Achso, du willst allein essen. Nee, pass auf, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich mich für ein Gericht entschieden habe, dann will ich das essen. Dann will ich nicht die Hälfte davon irgendwas anderes essen, worauf ich keinen Bock habe. Nur.
Nee, das stimmt. Ja,
weißt
das
du? Stimmt. Also,
ja, voll.
Ja. Also es ist schon so, dass ich die Parameter gerne eingrenze. in denen ich mich dann bewege. Ne? Also
ja, voll. Also ich hatte vielleicht, um dann danach das Essen mal abzuschließen, wir hatten jetzt im Urlaub hatten wir ein Restaurant, das war jetzt nicht so richtig billig, aber da gab es halt keine Wahl, was du isst, sondern da gab es halt nur die Frage, wie viele Gänge wollt ihr haben?
Herrlich, Tim Raue Prinzip.
Ja. Genau, also sie kam, fragte uns, was wir gerne trinken, nicht was wir jetzt trinken wollen, sondern was wir gerne trinken und was wir gar nicht mögen. Hm. Und sie fragte uns, was wir gar nicht essen wollen. Und dann fragte sie uns, wie viele Gänge wir haben wollen, und da war das Thema durch. Und dann gab es einfach fantastisches Essen.
Ja, siehst
du. Also das war unfassbar beeindruckend und das so liebe ich das.
Ja, wenn ich ganz großer Fan von.
Ja, genau. Also wenn du ins Restaurant reinkommst, jetzt muss man mir nicht die Jacke wegnehmen. Das nehme ich jetzt ein bisschen symbolisch. Die kann ich auch selber aufhängen. Aber theoretisch, wenn mir sympathisch die Jacke weggenommen wird und mir auch noch die Entscheidung weggenommen werden, ja, dann ist das der perfekte Abend, nachdem ich den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss. Voll gut.
Ja.
Aber ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Muss jetzt mal vom Essen weg, weil da könnte ich den ganzen Abend drüber sprechen. Da sieht man mir auch an. Ich kenne damals... aus damals, als ich 14, 15, 16, 17 war, habe ich Kinder- und Jugendfreizeiten betreut und bin so mit denen aufs Eiselmeer gefahren, segeln und Kram. Und da gab es damals eine Bewegung, die hieß What Would Jesus Do? Was würde Jesus in dieser Situation machen? Das war so in diesen Jugendgruppen, YMCA und so verbreitet. Das möchte ich jetzt gar nicht kleinhacken. Ich möchte das aber als Überleitung nehmen, weil du hast mir letzte Woche gesagt, lass uns mal über den inneren Berater sprechen. Und ich bin... ehrlich gesagt, ein bisschen neugierig drauf. Ich kenne das Konzept so ansatzweise, habe mich aber nicht nochmal eingelesen, weil ich eigentlich mit dir jetzt, ja, ich wollte es mir mal erzählen lassen von dir. Weil das ist das, was du verwendest, oder?
Ja, also ich arbeite, es klingt jetzt auch, also ich lebe nach dem Prinzip der inneren Berater. Ich habe eine Menge Menschen getroffen in meinem Leben, die mich sehr beeindruckt haben und die mich sehr, die mich beeindruckt haben. Und ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, aber wo ich doch schon den einen oder anderen Charakterzug mir abgeschaut habe oder ihn für mich sozusagen entdeckt habe. Das klingt jetzt auch entdeckt habe. Also, wenn jemand besonders mutig ist, fang noch mal an. Ich nehme mal Paul Ripke. Ich kenne Paul nun wirklich seit seiner Zeit aus Hamburg. Man muss vielleicht ein bisschen für die, die ihn nicht kennen, mal ein bisschen ausholen. Paul Ripke ist einer, kann man schon so sagen, der bekanntesten Fotografen Deutschlands. Hat damals im Endspiel der Nationalmannschaft in Rio eine unglaubliche, den Tag seines Lebens gehabt, indem er die Nationalmannschaft behind the scenes fotografiert hat. Paul sagt von sich selber, ist kein großartiger Künstler, kein großartiger Fotograf. Er schafft es halt, eine gute Dienstleistung abzuliefern und ist halt ein cooler Typ, so, ne? Sag ich jetzt mal so. Und ich kenne Paul noch aus der Zeit, als er noch in Norderstedt ein Studio hatte, war ein, zwei, dreimal bei mir. Wir haben uns, es gibt auch ein paar Videos im Netz, wo wir uns miteinander unterhalten haben. Und Paul, muss ich sagen, hat mich fotografisch ganz am Anfang meiner Karriere natürlich beeindruckt, was er so fotografiert hat. Je besser ich wurde, desto weniger konnte man mich beeindrucken. Paul hat mich aber immer mehr beeindruckt durch seine Entscheidungen, die er getroffen hat. Und da muss ich sagen, es gibt ein, zwei Sachen, wo ich sage, da ist Paul mein innerer Berater. Wenn ich manchmal Entscheidungen treffe, dann frage ich Paul, ohne dass ich ihn anrufe oder ohne dass ich ihm schreiben muss oder sowas. Wir haben auch vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr mittlerweile nur noch Kontakt. Das sind mal, dieses Jahr hatten wir sogar zwei Telefonate oder drei Telefonate. Aber Ich frage dann, was würde Paul machen in dem Moment? Weil er ja Erfolg hat in seinem Tun und was er macht und sowas. Und er hat ja auch diesen Podcast, den ich ehrlicherweise in der ersten Staffel irgendwie noch am allerstärksten fand, wo er wirklich ein bisschen mehr noch über seinen Werdegang, seine Entscheidung erzählt hat. Der Podcast heißt Alle Wege führen nach Ruhm, für die, die das jetzt noch nie gehört haben, den Namen oder so. Und da versucht euch mal irgendwie auf YouTube oder so, gibt es irgendwo die erste Staffel zum Nachhören. Der Paul hat sie dann irgendwann mal rausgenommen, glaube ich. Und ich fand die erste Staffel extrem cool. Und die erste Staffel ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich im Moment gerade das tue, was ich tue. Das ist vielleicht vielen gar nicht so klar. Paul hat immer gesagt, Alter, wenn du was willst, dann musst du hinterher sein. Dann musst du den Leuten so lange auf den Sack gehen, bis du ein Okay kriegst oder eine Absage. Und das passte nie zu mir. Das war ich nie. Ich habe nie irgendwie, wenn ich dich was frage und du sagst nicht sofort ja und druckst nur rum, dann lasse ich's. Also normalerweise, ja. Jetzt war es so, dass ich irgendwann mal in der Politik, ich fand es spannend, das Feld. Und ich kannte auch den Paul Ziemiak. Also jetzt müssen wir aufpassen, Paul Ripke, Paul Ziemiak, den jetzigen Generalsekretär. Und ich hatte Lust, unabhängig davon, von den Buchungen, die ich immer mal kriegte, also ich habe schon immer mal so einen Kreisverband fotografiert oder habe immer mal so eine Porträtstrecke irgendwie der Führungsriege von XY gemacht oder sowas. Aber ich wollte ihn ja begleiten. Und dann hatte ich ihn gefragt per WhatsApp, sag mal Paul, oder per Mail, was hältst du eigentlich davon, wenn ich dich jetzt auch mal unabhängig von diesen ganzen Aufträgen fotografisch einfach begleite? Ich wollte halt so ein bisschen auch das tun, was der Paul Ripp gemacht mit Lewis Hamilton, mit Sebastian Vettel und so. Mhm. Einfach dieses immer dabei sein und jemand wirklich über einen längeren Zeitraum porträtieren. Und ich bekam aber anfangs keine Antwort. Und ich hätte normalerweise ohne diesen inneren Berater, Paul Ripke, wahrscheinlich nie nochmal nachgefasst, sondern hätte gesagt, okay, kriegst du keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und habe dann immer, weil Paul gesagt hat, du musst dranbleiben, Alter, lass dich, keine Antwort ist eben keine Antwort. Die haben vielleicht einfach nur viel zu tun. Vielleicht ist es durchgerutscht, frag nochmal nach. Und ich kann es jetzt wirklich aufdecken. Ich habe ungelogen, ich glaube, 12, 13, 14 WhatsAppen und E-Mails geschrieben, bis ich die erste Antwort bekam.
Ach was.
Ja, ja. Immer wieder. Okay. Im 2-Wochen-Rhythmus gefragt, Paul, wollte noch mal fragen, wie sieht's aus? Ich hatte dir eine Mail geschrieben, ist vielleicht durchgerutscht, kannst du noch mal? Das ist jetzt ein paar Jahre her schon, ne? ich kriegte aber nie eine Antwort. Und irgendwann kriegte ich nun, mein Büro meldet sich bei dir. So. Und das war so nach 12, 13 WhatsAppen und Mails und SMSen irgendwie. Und dann meldete sich auch wirklich das Büro, die mich dann fragten, sag mal, was willst du eigentlich? Und ich das dann erzählte und die sagten, ja, Paul hat schon gesagt, du willst das wirklich. Ich sage, ja, ich will das wirklich. Ja, alles klar, okay, das klingt gut, dann lass doch machen. So. Und das war der Startschuss bei mir. Das heißt also, ich bin da nicht einfach so reingerutscht und es ist nicht so, dass die sich um mich gerissen haben, sondern ich habe immer wieder nachgefasst und gebohrt und bei vielen Dingen mache ich das mittlerweile. Das habe ich früher nicht gemacht. Das wurde mir nicht anerzogen, das habe ich nicht, das steckte nicht in mir. Und das ist aber so ein Zug, den ich mir von Paul Ripke als inneren Berater abgeguckt habe. Und das, da muss ich ehrlicherweise, ich bin so dankbar drüber, diesen einen Zug von ihm sozusagen, also diesen Charakterzug, beziehungsweise oder dieses Tool bekommen habe. Er nennt es ja Ripke to Success, dieses Tool mir abgeguckt habe, weil ich wäre da jetzt nicht, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ständig nachgefasst hätte, was ich nicht gemacht hätte. Ich habe aber in der Zeit eben Paul nicht kontaktiert, Paul Ripke, oh, jetzt müssen wir zwei Pauls aufpassen, sondern Paul Ripke war mein innerer Berater und ich habe ihn quasi einfach gefragt, na, soll ich aufgeben oder soll ich nochmal fragen? Und Paul hat einfach nur in seinem bärtigen, schelmischen Grinsen genickt und sagt, komm, bleib dran. Und das habe ich sehr oft mittlerweile, dass ich in meinem Leben die Menschen, die ich getroffen habe, und mittlerweile, muss ich sagen, ist auch Paul Ziemiak ein innerer Berater. Weil was der im letzten Jahr durchgemacht hat, wie viel der in die Fresse gekriegt hat, wie viel der geohrfeigt wurde und trotzdem immer wieder nach vorne gehen, den Kopf raushalten in den Wind und den Hagelsturm ertragen. Und jetzt nach dem Parteitag und nach einigen, dem geklauten C und sowas, auf das er sehr cool reagiert hat, sind wir jetzt, ist er jetzt in der Situation, wo er jetzt beim Bundespresseball, wo viele Journalisten zu ihm gesagt haben, Alter, du hast es wirklich, du bist ein Stehaufmann. Das hat ihm sehr, sehr viel Respekt eingebracht. Und auch das, ich meine, ich war jetzt auch keiner, der schnell aufgibt oder sowas, ne? Aber da muss ich sagen, aufgeben ist keine Option. Das war immer schon so ein bisschen mein Leitspruch, aber Paul hat es auch wirklich durchgezogen und wird dadurch für mich auch ein innerer Berater, weil ich sehe, es gab dieses Jahr, wir hatten die Sendung zum Rezo-Video, gab es Situationen, wo man gedacht hätte, Alter, das geht gerade so dermaßen ab und das geht dermaßen in eine Richtung, wo viele Menschen gesagt haben, macht doch euren Scheiß alleine, wo er einfach nicht aufgegeben hat und gesagt hat, nee, ich mach das jetzt, ich ziehe das durch und ich gebe doch nicht beim kleinsten Wind auf. Und wenn ich mir überlege, wie er damals neben mir im Auto gesessen hat, in der Rezo-Woche, oder ich saß neben ihm im Auto, sagen wir mal so, und wie ich ihn jetzt auf dem Parteitag in Leipzig gesehen habe, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe mittlerweile, weißt du? Und da muss ich auch sagen, er hat wirklich, es hat ihm auch menschlich unglaublich viel gebracht, da durchzuhalten und jetzt rückblickend zu sagen, Alter, es war richtig. Das meine ich mit diesem inneren Berater. Ich glaube, du weißt, was ich meine jetzt, ne, oder?
Ja, total. Zumal ich, ich glaube, ich habe einen ganzen Haufen davon. Witzigerweise gibt es Situationen, in denen ich auch an Paul Ripke denke, wobei ich an den eher, also das könnte jetzt, ich werde es mal dazu bauen, was du gerade gesagt hast, weil das scheint mir sehr kraftvoll und passt auch gerade zu meiner Situation. Aber was ich an Paul Ripke ganz spannend finde, ist diese schlodderige, etwas sorgenlose Art und Weise, weil da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich bei Entscheidungen ganz wichtig finde, wenn man sich nämlich die Frage stellt, was kann am Ende wirklich passieren? Also wer wird eine Fehlentscheidung mir wehtun? Dann ist es fast immer die Antwort, nee, gar nicht.
Und solange sie dich nicht umbringt, ist es eigentlich egal.
Genau. Ne? Also dass du wirklich am Ende drohst zu verhungern, das ist so unfassbar selten, spielt in Hollywood oder in anderen Gegenden, nicht da, wo wir hier wohnen oder sind. Und da hat er einfach das Ganze ein bisschen ausperfektioniert, in meinem Eindruck zumindest. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich ein Video anschaue, wo du mit ihm im Studio abgehangen bist oder so, ich habe den Eindruck, dass er halbwegs authentisch in der Öffentlichkeit agiert. So, das ist mir immer ganz wichtig. Also wenn einer eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit, dann habe ich da wenig Interesse dran. Mein Eindruck ist, man weiß es nie genau, aber dass er sehr authentisch agiert. Und der ist gerade in Entscheidungsfragen echt entspannt.
Also ich muss dir eine Sache, Entschuldigung, wenn ich dich da schon wieder unterbreche.
Nee, mach
mal. Ich glaube, dass das wichtigste Tool für den Erfolg überhaupt Authentizität ist. Du kommst überhaupt nicht mehr weiter, wenn du nicht authentisch bist. Und schon gar nicht, wenn du in so einem Feld unterwegs bist wie Paul, wo Social Media eins der wichtigsten Instrumente seiner Arbeit ist.
Ja, voll. Also es gibt aber die, also jetzt, wenn jetzt, ich muss jetzt aufpassen, jetzt hier keinen in die Pfanne zu hauen. Also, ich habe schon die kennengelernt aus dieser medienaktiven Szene, so nenne ich die jetzt mal, die wie du und ich glaube wie der Paul, jetzt habe ich den Paul noch nicht kennengelernt, aber so, das wirkt auf mich sehr authentisch. So, jetzt habe ich aber die kennengelernt, wo ich relativ schnell gemerkt habe, okay, das, was ich im Video und wo auch immer sehe, ist irgendwie eine Rolle. So, die gibt es schon. Und, ich persönlich würde das gar nicht auf die Reihe kriegen. Also wenn ich jetzt jemanden treffe, der mich nicht kennt, den ich nicht kenne, aber der mich in weiten Teilen kennt, weil ich ja auch immer relativ offen mit den Dingen bin, dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das jonglieren soll. Was ist meine Rolle, was bin ich selber, das würde ich gar nicht auf die Reihe kriegen.
Ich weiß aber ja, Entschuldigung.
Nee, sag mal.
Ich wollte dich nicht wieder unterbrechen. Ich habe ja nun eine ganze Zeit Workshops gegeben. Komme ich leider im Moment überhaupt nicht zu. Ich kriege immer mal wieder Anfragen für alle, die mir schreiben, ich weiß nicht, ob ich noch mal welche mache, müsste ein bisschen dranbleiben, aber bei den Workshops ist es immer so, dass die Leute sich austauschen. Und ich weiß genau von denen, die du jetzt sprichst, da höre ich das dann nämlich auf, dann sagen sie, und lohnt sich der Workshop und lohnt sich das? Und dann kommen dann so Dinge, nee, ey, das ist also zwischen dem, was da, was man da auf YouTube sieht und dem, was man, wie das in echt ist, da ist doch eine große, große Lücke. Und dann gibt es aber eben solche Leute wie Paul Ripke oder, jetzt muss ich auch mal eine Lanze brechen zu Calvin Hollywood, der ja nun wirklich sehr polarisiert, aber ich habe den Calvin ja auch kennengelernt und persönlich natürlich und habe mich auch ein paar Mal schon mit ihm getroffen. Ich glaube, auch bei dem ist der große Erfolg, also du kannst ihn hassen, du kannst dich über ihn lustig machen, was auch immer, aber der ist so, wie er ist. Und er hat sich nie verstellt und der war immer ehrlich, so ein ne? Also das, was ich so gesehen habe zumindest.
Der Calvin und du, ihr habt eins gemeinsam, ich bin euch beiden mal maximal blöde gekommen und habe mich bei euch beiden entschuldigt und der Calvin hat...
Bist du blöde gekommen?
Ja, voll, damals bei der Nummer mit Pro Image Editors, wo ich inzwischen einige Male die Dienste völlig begeistert in Anspruch genommen habe, habe ich dir einen relativ dämlichen Kommentar hingeworfen. Ich war einer von denen, die sich da irgendwie am Anfang gar nicht mit anfreunden konnten, in einer ziemlich unzufriedenen Zeit. Und du musst dich an die Entschuldigung nicht erinnern, ne? Keine, habe jetzt keinen Erfolgsdruck oder so. Aber ich habe dann nach, weiß ich nicht, ein paar Monaten meinen Kommentar wiedergefunden und dachte, ach du je. Und ja, habe dann gedacht, das geht so nicht. Ich habe dir irgendwie eine kurze Mail geschrieben. Du hast auch kurz geantwortet, da musst du jetzt kein Gesicht zu haben. Alles cool. Das ist Jahre her.
Habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Also,
weil, nee, musst aber du auch. Das, weil das, pff, da war das, ja auch so ein riesen Shitstorm. Da bin ich ganz froh drum, dass du das nicht mehr auf dem Zettel hast. So, da habe ich mich entschuldigt und beim Calvin war es ähnlich. Da habe ich mal einen Workshop besucht und habe vor allen Leuten einen nicht so coolen Kommentar losgelassen. Und da ich es ja generell ziemlich verwerflich finde, irgendwie blöd über Menschen zu reden, besonders wenn ich sie eigentlich gar nicht kenne, habe ich dann irgendwann, als irgendwer irgendwo im Netz gelästert hat, ein relativ ausführliches Veto gegeben und mich dann dabei entschuldigt. Und der meldete sich sofort. Das fand ich halt irgendwie cool. Und wir kamen in so ein kurzes Gespräch darüber. Und jetzt habe ich in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen hingeschaut, weil ich gucke hin, wenn Menschen zu sehr zwischen die Zahnräder, wie soll man sagen, also wenn die zu sehr rangenommen werden. Ne? Also ich weiß, dass du da auch kein Fan bist. Ob das jetzt Kräuter ist oder ob das Hollywood ist oder die bei mir, die ganz viel Hass abkriegen, ich klammere selbstverständlich radikale, komische Parteien aus. Aber ansonsten bin ich einer, der dann trotzdem mal hinschaut und versucht, denjenigen so ein bisschen zu greifen. Und ey, also am Calvin kann ich jetzt inzwischen nichts mehr meckern. Wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht. Bei dem habe ich halt auch das Gefühl, dass der inzwischen muss ich sagen, ich hatte lange Jahre das Gefühl, dass der nicht echt ist. Aber inzwischen glaube ich, dass er tatsächlich sehr authentisch ist und ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen irgendwie. Ja,
Calvin Hollywood ist ein cooler Typ, Paul Ripke ist ein cooler Typ, die habe ich alle kennengelernt, die sind echt, ich mag die total und sie sind irgendwie, Calvin jetzt nicht zwingend, aber Paul Ripke ist einer meiner inneren Berater, absolut.
Aber warte mal, jetzt habe ich aber irgendwie einen Faden verloren, was war denn jetzt, wie kam ich denn jetzt auf Paul Ripke? Ach so, ob ich innere Berater nutze. Paul halt aufgrund seiner Unbeschwertheit. Also Unbeschwertheit war was, was mir lange gefehlt hat. Ich habe mich viele Jahre auch nicht getraut, irgendwie jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Ich saß in meinem Rettungswagen und wollte irgendwie ein bisschen Geld mit Fotografie verdienen und habe mich irgendwie nie getraut. Und sowohl in dem Punkt als auch später dann mit Podcast, oh Gottes Willen, meine Stimme, soll ich irgendwo reinreden jetzt? All der ganze Quatsch. Also vor den Fotologen gab es ja schon mal so ein Solo-Projekt irgendwie. Das habe ich halt so ein bisschen tatsächlich mit seiner Hilfe gemacht, weil er halt immer so, ne, mach's halt. Also ich meine sogar gerade den Wortlaut davon im Kopf zu haben und ich habe viele Leute getroffen, die halt irgendwie große Räder gedreht haben. Ich habe auf die fettesten Tipps gewartet, was ich jetzt alles Kompliziertes machen muss und alle haben nur gesagt, mach halt. Herr Kern macht den Ton.com. Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Post-Production. Er hat auch diese Episode des Mindclass-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke, lieber Marco, und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei herrkernmachtdenton.com. Und da ist er tatsächlich einer von denen, wo ich so ein bisschen hinschaue. So finde ich voll geil Und ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man denn weiß, warum man wen zum Berater genommen hat. Also ich will es nicht unnötig verkomplizieren, aber man sollte da sich schon ein bisschen beschäftigt haben. Also jetzt hier heute zuhören und ungeprüft für alles Paul Ripke zu Rate zu ziehen, ist vielleicht jetzt Mittel
das
der Wahl.
Das gibt ja auch eine ganze, Moment, genau, weil du bist nicht Paul Ripke, ne? Also und ich bin auch nicht Paul Ripke, sondern ich finde, dass das ist ja auch nicht gesagt, dass man nur einen inneren Berater da haben darf. Ne? Also du kannst natürlich für alles Mögliche, du hast innere Berater für jedwede Entscheidung. Also wahrscheinlich sogar sind deine Eltern deine größten inneren Berater, weil du die am besten kennst. Ich mache es mir zu eigen, immer wenn ich Leute treffe, die mich beeindrucken oder wenn ich denke, oh wow, okay, dann versuche ich viel Zeit mit denen zu verbringen oder mich länger mit denen zu beschäftigen und deren Herkunft oder deren Entscheidungsapparat so ein bisschen zu durchleuchten und mir dann sozusagen das Positive rauszuziehen und mir zu eigen zu machen. Und dann gibt es natürlich irgendwie immer so ein bisschen ehrlicherweise auch den Moment, wo ich den richtigen Berater im richtigen Moment suche. Und natürlich sucht man sich dann den Berater, den inneren Berater, den man suchen möchte. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen ist ja schon so, dass das nicht völlig sozusagen auf dem, du bist ja nicht völlig ein weißes Blatt Papier, sondern du suchst ja, schon irgendwie, wenn du in eine gewisse Richtung tendierst, dann wirst du dir auch einen Berater suchen, einen inneren Berater, der dir dabei hilft, sozusagen dir nochmal den letzten Anstoß zu geben.
Das muss jetzt auch nicht, das muss ja nicht jemand aus der prominenten Welt sein. Das darf so sein, aber weiß ich nicht, mein Freund Sascha zum Beispiel ist jemand, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke. Also es gibt durchaus auch Leute im engeren Umfeld, die man damit reinnehmen muss, ne? Reinnehmen kann. Das muss nicht irgendwer aus Funk und Fernsehen sein. Finde ich gut, aber ein innerer Berater hat ja viel mit einer inneren Aktion zu tun. Ich würde dir gerne noch ein Zitat vorstellen und mal fragen, was du dazu denkst. Ich habe ein lenkendes Zitat, das klebte sogar eine Zeit lang auf meinem Auto. Von Coelho, den kennst du ja, ne? Paulo Coelho. Es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man im Leben eine wichtige Entscheidung trifft.
Ja, finde ich gut. Bevor du einen scheiß Kommentar im Internet ablässt, geh dreimal ums Haus. Das hat, glaube ich, Goethe gesagt. Oder?
diese Langsamkeitsgeschichte ist tatsächlich was ich seit vielen Jahren mache. Und ich stelle fest, dass wenn du was Langsames tust, heißt es ja nicht, dass du jetzt langsamer nach Hause gehen sollst, sondern du sollst ja schon irgendeine Tätigkeit oder eben keine Tätigkeit aussuchen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauert als eine Stunde, wo du mal runterkommst. Also für mich ist es dann ein Wochenende irgendwo, für mich ist diese Langsamkeit oft auch damit verbunden, ein bisschen rauszufahren und dann hast du zwei Aspekte. Erstmal in der Langsamkeit hast du nicht mehr so einen vernebelten Einfluss von allem möglichen Scheiß, sondern in der Langsamkeit wird es meistens auch still. Das heißt, du kannst viel klarer denken, weil du nicht so viel Input von außen hast. Und wenn du dabei dich auch noch ein bisschen wegbewegst, dann ist es ja auch so, dass du wir hatten das letzte Episode schon, oder was in der vorletzten, du kannst in diese Vogelperspektive gehen und dich und deine Situation, die du gerade versuchst zu beurteilen, wo du versuchst, eine Entscheidung zu treffen, die kannst du von außen beleuchten. Du kannst dir Figuren setzen und eine von den Figuren bist du. Und das alles funktioniert bei mir nur in der Langsamkeit. Also wenn ich so einen Tag auf zwei echt runtergefahren habe und so, dann bin ich viel klarer mit dem, was ich so zu entscheiden habe, als wenn ich mitten im Drama stehe und habe ich ja jahrelang gemacht, vielleicht deswegen auch, dass du dann in Sekunden irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche, wenn ich merke, hier wird es gerade wichtig, versuche ich dem ein bisschen Raum zu geben.
Genau, also ich versuche, also das mit der Ruhe, da gebe ich dir vollkommen recht, nun ist es aber wirklich im Alltag nicht immer sozusagen möglich, sich in die Ruhe zu holen, gerade wenn du im Management arbeitest oder so. Was da wirklich hilft, ist Dinge versachlichen. Also zu versuchen, möglichst die Emotionen aus einer Sache erstmal rauszunehmen, weil das auch kein guter Berater ist. Also ich erinnere mich an Diskussionen mit einem lieben Freund von mir, der in München wohnt, der mich oft unterbrochen hat und hat gesagt, ja, du diskutierst aber gerade emotional und nicht mehr sachlich. Und ich habe, das brannte sich so ein, dass zum Beispiel auch ein innerer Berater bei diesem einen Satz, der kommt mir immer wieder raus, wenn ich mit jemandem irgendwie gerade über etwas diskutiere, gesellschaftspolitisch, was auch immer, das ist ja, okay, lassen wir doch mal die Fakten sprechen, lassen wir doch mal die Emotionen raus und das Ganze einfach mal auf einer sachlichen Ebene ansehen. Und das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut, dass ich mich aus der Emotion hole in so eine, ja, auf so eine sachliche Ebene und dann auch für mich irgendwie merke, das ist einfacher für mich, dann ist Dinge einzuordnen. Aber auch da hilft es, so was du eben gesagt hast, mal in eine Ruhe reinkommen. Ne? Mhm. Aber auch in diese Ruhe kriegst du ja unter Umständen auch innerhalb einer Diskussion relativ schnell hin. Dann, wenn du sagst, okay, jetzt setzen wir uns mal ganz kurz hin, jetzt lassen wir mal die Gemüter kurz runterkochen, gucken wir uns mal an und dann, das kann ja auch schnell gehen. Das muss ja nicht zwingend irgendwie 2-3 Tage ans Meer fahren sein, weißt du?
Ja, völlig richtig. Also wenn es möglich ist und wenn es wirklich um große Dinge geht, wenn wir in einer Besprechung sitzen, muss ich die nicht 8-mal unterbrechen, damit wir 7 Wochen Besprechung machen, weil ich dazwischen immer in Urlaub fahren muss. Also nicht falsch verstehen. Ja, ich sprach jetzt von tatsächlichen Lebensentscheidungen, wo ich den Raum auch mir nehmen kann. Total klar.
Und dann hilft es mir zum Beispiel, wir werden jetzt im Dezember noch eine schöne Sendung haben, auf die ich mich schon freue, wo es um Zielsetzungen geht, also seine Ziele im Leben zu finden, Ziele zu setzen und so weiter. Wenn du einmal deine Ziele definiert hast oder weißt, wohin du willst, ne, also ich sage jetzt mal, der Falk möchte sich vielleicht irgendwann mal in mittelfristig selbstständig machen als Hörbuchsprecher, sage ich jetzt mal. Ich denke mir gerade was aus. Ne?
Ja, finde ich gut. Mach mal weiter.
So, du möchtest jetzt Hörbuchsprecher werden, angenommen. Jetzt bist du vor irgendeiner Entscheidung XY und du brauchst einfach nur noch abzuklopfen, ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, zielführend? Bringt die mich ans Ziel? Oder ist die nicht zielführend? Und davon, also das kannst du dir relativ schnell beantworten. Ist es zielführend oder ist es nicht zielführend? Ich denke zum Beispiel die ganze Zeit drüber nach, hier mir in Mecklenburg irgendwas Schönes, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, solange ich irgendwie noch halbwegs, ich sage jetzt mal jung, ich werde bald 50 nächstes Jahr, aber so jetzt im Moment könnte ich noch 10, 15, 20 Jahre abzahlen. So, je länger ich warte, desto schwieriger wird es, glaube ich, mit einer Finanzierung auch. Ne? Jetzt habe ich aber irgendwie in meinem Leben noch das Ziel, die politische Reportage für mich völlig, also ich will wirklich in die politische Reportage ein, also richtig deep, richtig rein.
Du möchtest eskalieren.
Eskalieren, so. Wenn ich das will, dann findet das ja in Berlin statt. Ist denn ein Hauskauf hier in Mecklenburg zielführend im Moment?
Absolut.
Echt?
Ja, zu Hause.
Das musst du mir begründen. Weil voll. Den Turnover habe ich noch nicht gefunden.
Nee, ohne Witz jetzt. Ich glaube, also egal, nein, nicht egal, wie viel du unterwegs bist, aber wenn du die Chance hast, jede Woche oder alle 2 Wochen oder so mal nach Hause zu kommen und du hast deinen Heimathafen mit einer halbwegs so engen Emotion, wie du sie hast zu diesem Ort im Moment, also jetzt nur örtlich gesehen, dann halte ich das für eine gute Idee. Wenn dich das behindert, indem du dann auf die Kohle plötzlich gucken musst, wo du sonst klargekommen wärst, weil der ja diese Rate kommt, dann fällt es weg. Aber wenn du oder ihr euch leisten könnt, dieses Haus oder diese Wohnung oder diesen Steg oder was auch immer zu kaufen und du hast deins, wo du zurückkehren kannst und wenn es krass war, mit einer Träne in den Augen, deine Frau in den Arm zu nehmen auf deinem Steg, dann, und wenn es einmal im Monat ist, glaube ich, solange das dich nicht behindert, also ich kenne viele Familien, die nehmen so viele Kohle für irgendein blödes Haus auf, weil man es so macht, weil da können sie kaum noch leben. Wenn ich eine Pizza mit denen essen gehe, dann geht es nicht mehr. Das natürlich nicht, aber wenn es euch nicht behindert, halte ich das für eine Seele, wie ich dich erlebe, für wundervoll.
Mal anders gefragt, wäre es nicht zielführender, ein Haus in der Nähe von Berlin zu kaufen oder eine Wohnung?
Wenn es dich genauso inspiriert, ja. Wenn es dich auf dem gleichen Level inspiriert, wie du in den letzten Stunden, die wir hier zusammengebracht haben, über die Müritz gesprochen hast, dann ja. Wenn es das nicht tut, nein.
Ja, guck mal, da hast du jetzt schon mal wieder einen neuen Aspekt in meine Überlegung reingebracht, den ich sehr, sehr gut finde. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also wenn du für dich irgendwie eine Entscheidung getroffen hast, dass du jetzt Hörbuchsprecher werden willst, dann und du das Angebot kriegst, vielleicht nochmal eine Sprecherausbildung zu machen, wäre das zielführend oder nicht?
Absolut.
Die Entscheidung wäre relativ einfach. Und wenn du jetzt die Möglichkeit kriegst, jemand lädt dich ein und sagt, oh, ich habe hier einen Podcast über, keine Ahnung, XY, über, schieß mich tot.
Produzenten von Hörbüchern.
Ja, ne, wäre das wäre das ein Schritt in die richtige Richtung? Wäre das zielführend? Ja. Ne, also du kannst eigentlich jede Entscheidung immer darauf abklopfen, ist sie eigentlich zielführend für das, was ich möchte oder nicht? So, und dann wird es auch relativ einfach, Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Das stimmt. Also einfach ist ja auch nochmal so, stimmt, mit drei Haken dran, und einfach ist ja auch nochmal ein geiles Stichwort, bevor wir gleich rauskommen. Dieses Ganze, oftmals haben wir ja das gesamte Konstrukt im Kopf. Ob das jetzt eine Entscheidung ist, um eine Beziehung, um einen Job, um einen Auftrag, soll ich nochmal anrufen, wie das, oder du hast ja dann E-Mails geschrieben, glaube ich, ne? Soll ich nochmal, all das, meistens, wenn wir es nicht für uns, also wenn wir es blank tun, ohne darüber nachgedacht zu haben, haben wir das gesamte Konstrukt im Kopf. Und wenn wir das kleinrechnen und den kleinsten Punkt, die kleinste Definition nehmen und dann irgendwann sagen können, okay, ich entscheide gerade, ob ich mein Leben, ja, wie du es gerade sagtest, in Brandenburg kurz vor Berlin oder an der Müritz führen soll, dann ist das die Frage. Und das Ganze mit Haus, Hotel, Restaurant, Steg, Marina, was auch immer, was da so mit dranhängt an ganz vielen anderen Konstrukten, wenn du das mal abgebaut hast, sind Fragen viel einfacher zu beantworten, oder man kann viel einfacher da rangehen. Wir haben meistens zu viele Informationen im Kopf zu sowas, die uns völlig behindern, über das Eigentliche zu sprechen, mit uns selbst.
Ganz genau. Und da musst du halt Ausschlussverfahren, ne? Ist das gerade wichtig? Ist das wirklich ein Teil oder ist es wirklich ein wichtiger Aspekt? Oftmals hilft es auch eigentlich, die Sache von hinten raus zu denken und nicht von vorne raus. Also wenn du im Ergebnis ist eine Entscheidung immer, also ich sag mal, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die dich weitergebracht hat oder die richtig war, dann weißt du das ja immer erst hinterher, ne? Also ob sie richtig war. Und du kannst, glaube ich, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die falsch war, dann war sie für mich zumindest auch immer richtig, weil du hast daraus gelernt. Und ich glaube,
ja, danke.
Viel schlimmer ist eigentlich, gibt dir dieses berühmte Buch von der Menschen am Sterbebett. Die meisten bereuen eigentlich immer nur das, was sie nicht getan haben, und niemals das, was sie getan haben. Das sollte man sich mal klar machen. Und du wirst jeden Tag einen Tag älter, und jeden Tag kommst du deinem letzten Tag mit einem Tag näher. Und deswegen bin ich auch jemand, der eine große Ereignisdichte in seinem Leben fordert, weil ich denke, Alter, das wird jeden Tag, wird mein Leben einen Tag kürzer. Also entscheide ich mich für etwas. Und jeden Tag, den ich mit mir hadere, den hadere. Ich kann mich auch erinnern, damals, als bei uns die Frage vor 15 Jahren kam, wollen wir eigentlich Kinder haben, habe ich gedacht, jeden Tag, den du jetzt mit dieser Entscheidung länger wartest, ist ein Tag weniger mit dem Kind, was du dann vielleicht hast. Ne? Also, weil du hast ja, irgendwann kommst du, wenn du jetzt dich für Kinder entscheidest und sagst, ja, ich möchte Kinder, aber nicht jetzt. Es ist nicht der richtige Moment. Ne? Wann ist eigentlich der richtige Moment? Dann frag dich, oder musst du dir eigentlich auch klar machen, dass jeden Tag, den du länger wartest, jeden Tag, den du mit deine Entscheidung aufschiebst, ein Tag weniger ist mit diesen wundervollen Menschen, die du dann denen du Leben schenkst und die dann in dein Leben treten. Und die dich, die dich zu einem anderen Menschen wiederum machen. Ja, und jeden Tag, den du wartest, ist ein Tag weniger mit denen. Und das hat mir zum Beispiel damals unglaublich geholfen, die Entscheidung dafür zu treffen.
Ja, mit den Kindern gebe ich dir völlig recht, ohne mitreden zu können, weil wir uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden haben, aber nicht aus Sympathie oder irgendwelchen Dingen, sondern weil wir einfach gesagt haben, solange der intensive, laute Schrei nicht in uns ist, ist es unfair so. Und wir haben gesagt, dann lieber die beiden Patenkinder und jedes Kind, was wir treffen und vielleicht für den Moment glücklich machen können, als das. Das erwartet, da brauchten wir aber keine schnelle, also das brauchte diese Form der Entscheidung nicht. Das ist halt sowas, was im Geiste ist. Aber hast ich kann du, sehr gut nachvollziehen, was du ja. da meinst.
So. Hast du denn nicht manchmal für dich auch einen Gedanken, dass es mehr gibt als nur dich und Farina, sondern auch sowas wie eine Gesellschaft, die im Grunde, der du das im Grunde auch ein bisschen schuldig bist, wenn zwei so intelligente Menschen, wie ihr es seid, zusammen sind, dass ihr der Gesellschaft dann auch mal Nachkommen schenkt, die zumindest in der Balance der Gesellschaft auf der guten Seite sind hinterher.
Also Erwartungen platzieren über ein Kompliment ist schon mal nicht schlecht. So. Das ist schon mal nicht schlecht rhetorisch gelöst. Ja, du weißt so, ich verstehe diese Argumente, aber mir ist die Ehrlichkeit halt wichtiger. Ganz ehrlich. Ja. Und das meine ich ganz liebend. Ich meine das nicht. Ich habe im YMCA so viele Kinder betreut. Ich habe so viel Spaß und Freude mit denen gehabt. Ich liebe das so, Zeit mit den Patenkindern zu verbringen. Das ist nicht das Ding. Also du und auch niemand anderes braucht glauben, dass wir irgendwie ein Problem mit Kindern haben. Aber ich habe es ja in mir gemerkt. Also auch das ist eine Frage von in mich reinhorchen und aber auch ehrlich mit den Dingen umzugehen, obwohl dann vielleicht jetzt auch von dir ein bisschen dieser Gegenwind kommt. Also ich hatte ja, haben wir glaube ich auch schon thematisiert, ich hatte ja Hodenkrebs. So, das führt dazu, dass du dir selber Fragen stellst, kann ich denn danach noch Kinder kriegen? Und dann kriegst du die Antwort, keine Ahnung, weil du wirst ja bestrahlt und dann müssen wir mal gucken, wie es nachher aussieht. Und dann kam der Doc halt an und fragte mich verschiedene Fragen, man wird dann ganz komische Sachen gefragt. Unter anderem wurde ich aber gefragt, ob wir denn Spermien einfrieren wollen. Und das habe ich verneint, weil ich gesagt habe, das Schicksal, das Universum, wer auch immer da jetzt gerade hier der Chef ist, ich bin mir da nach wie vor extrem unklar, aber irgendwo wird es schon gut sein, was im Leben so passiert. Und wir werden mal schauen, wie es weitergeht, aber ich habe mich da damals bewusst dagegen entschieden. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Klinikum abends im Bett gelegen habe nach diesem Gespräch und so drüber nachgedacht habe, ohne Groll, sondern einfach drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, krass, das war gar keine schwere Entscheidung für mich, wo ich um mich herum so viele Menschen kannte, die damals schon, ich war 29, dieses Thema Kinder so im Hauptfokus des Lebens hatten und dieses Thema eigene Kinder bekommen. Und da habe ich schon für mich bemerkt, okay, wenn du das so einfach beantworten konntest, dann ist jetzt auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich glaube, wenn ich mich dafür entscheide, kann ja kommen. Ich meine, niemals, das Wort habe ich mir echt lange abgewöhnt, ne? Was ich schon alles gemacht habe, was ich niemals machen wollte. Und auch genossen habe. So, also jetzt, damals mit 29, heute mit 41, ist es tatsächlich so, dass es nicht laut genug schreit, als dass ich es fair finden würde. Weil wenn ich das nochmal wollen würde, dann möchte ich es mit offenen Armen schreiend empfangen. So, wahrscheinlich macht der Körper das mit einem und die Seele, wenn es denn dann soweit ist. Also wenn das morgen passieren würde, wäre es halt so. Aber dann muss man auch zur Verantwortung stehen. Aber das ist eine Entscheidung, die ist tatsächlich aus Liebe getroffen und ein bisschen mit dem Gedanken, was bewegt mich und uns denn? Und es gab kein richtiges dagegen.
Das war jetzt auch nur wirklich ein spaßiges Sticheln. Also man muss jetzt den Leuten da draußen vielleicht auch mal ein bisschen, also der Falk und ich, wir kennen uns so gut, dass das erlaubt ist, wenn ich das ein bisschen ironisch stichle. Das war ja jetzt nicht wirklich ernst gemeint.
Ich fand die Frage ja gut. Die Frage stellen sich ja viele Leute. Das ist ja voll geil, wenn es mal einer fragt, die trauen sie sich ja allen immer nicht. Das ist, fand ich jetzt extrem gut, weil natürlich begegnet mir diese Frage auch, wenn ich das im Leben so beantworte. Ne? Wenn ich sage, nee, eigentlich ist es so nicht geplant, dann siehst du tatsächlich auch so, oh. Aber die, also da muss ich die Frage beantworten, die nicht gestellt wurde. Also danke dafür.
Aber in der Tat bringt mich das nochmal auf den Gedanken bezüglich Entscheidung treffen, dass ich glaube, ganz viele Menschen keine Entscheidung treffen aus Angst vor den Konsequenzen. Und davor scheuen, Entscheidungen zu treffen aus Angst vor den Konsequenzen. Ich habe, und da muss ich sagen, hat mir immer haben mir meine Eltern wahrscheinlich irgendwie eine Menge mitgegeben. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann akzeptiere die Konsequenzen und dann gibt es kein Zurück mehr, da ist kein Zurückblicken mehr. Du hast die Entscheidung getroffen und die musst du auch, die darfst du auch nicht mehr revidieren oder sowas. Arbeite einfach daran, diese Konsequenzen, die sich daraus ergeben, hinzunehmen, beziehungsweise positiv aufzunehmen. Du hast sie von vornherein in Kauf genommen mit deiner Entscheidung, also akzeptiere sie. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich für mich im Leben als extrem wichtigen Gedanken irgendwie mit mir dann rumgetragen habe, dass ich immer weiß, okay, ich entscheide mich jetzt dafür und ich akzeptiere alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die werden akzeptiert und die werden auch von mir bearbeitet, wie auch immer ich dann damit umgehe. Also ich gehe dann, versuche natürlich irgendwie positiv damit umzugehen, weil das war ja meine Entscheidung.
Ja, es ist eine Riesenchance, auch ein Scheitern selbst gewählt zu haben im Vergleich zu, das ist mir passiert. Ne? Also das Annehmen von auch nicht so schönen Dingen ist halt total schlau. Ich mache das auch, finde ich super. Also ärgerst du dich gar nicht, hättest du mal nicht, hätte Fahrradkette, ich habe das so entschieden, jetzt ist halt eine Beule im Auto, ja gut, und jetzt müssen wir gucken, vielleicht beim nächsten Mal wieder Bahn oder was, keine Ahnung, aber da kann ich tatsächlich keine, also ich glaube sogar relativ intensiv, ich habe jetzt ein seichtes Beispiel gewählt, ich glaube, das geht sogar bis in relativ intensive Bereiche, das braucht aber ein bisschen. Also ich glaube, all das, was wir gerade wieder gequatscht haben, ist was ich von mir erzählt habe, das hat ein paar Jahre gedauert. Ich bin jetzt nicht der, der so einen Podcast wie den hier gehört hat und dann gemacht hat und dann ging das plötzlich. Das war schon eine Entwicklung, das muss man fairerweise dabei sagen. Bevor jemand, der zuhört, irgendwie glaubt, er kann das nicht, ich konnte das auch nicht. Also bin dir auch blöd gekommen und ich bin dem Calvin Hollywood auch blöd gekommen, bevor ich irgendwann gemerkt habe, wie man denn am besten mit Menschen, die eine andere Meinung haben oder auch vielleicht mit der eigenen Prüfung, der eigenen Gedanken so umgeht. Das ist alles ein Prozess. So.
Bist du denn jetzt in den Jahren entscheidungsfreudiger geworden irgendwie für dich?
Voll, ja, voll. Viel, viel mehr, ja. Naja, also es ist auch, ich habe mir vieles halt noch nicht erlaubt, weil ich diese begrenzenden, wie nennt man das, begrenzende Glaubenssätze oder so nennt man das, ne? Also wenn mir mein Umfeld immer wieder erzählt hat, das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht und so, dann habe ich das halt auch früher viel geglaubt und irgendwann habe ich den Absprung geschafft zu sagen, ich versuche das jetzt mal und ich habe so viele tolle Sachen versucht, die dann ab dem Moment, wo ich an sie geglaubt habe, auch funktioniert haben, wahrscheinlich gar nicht so fantastisch, wie man es glauben könnte, weil ich irgendwie dran glaube und dann kann ich die Welt verändern, sondern weil man einfach auch was ganz anderes ausstrahlt. Ne? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, pass auf, ich habe eine geile Idee, wie du zum Thema Politik, Fotografie einen Schritt weitermachen kannst, dann ist ja die Frage, ob du mir zuhörst, so ein bisschen auch da drin verhaftet, wie ich denn jetzt da auftrete. Mhm. Ne, wenn ich jetzt ankomme und völlig nervös bin, weil ich Steffen Böttcher treffe und sage, hör mal du, ich weiß nicht, ich hätte mal so eine Idee, dann ist es natürlich jetzt nicht besonders überzeugend, dass ich dir die Idee bringe. Wenn ich aber mit durchgedrücktem Kreuz und auf meinen Vorderfüßen stehend vor dir stehe und sage, Steffen, ich habe die Lösung für dich, dann wirst du wahrscheinlich zumindest für einen Moment hinhören.
Ja, sowieso, klar. Das ist immer, spielt natürlich immer eine Rolle in der Kommunikation, ne? Ob dein Gegenüber überzeugt ist von dem, was er da sagt und das wirklich will. Also wenn du merkst,
der muss erstmal selbst überzeugt sein.
Ne, das wollte gerade sagen, und wenn dein Gegenüber schon irgendwie nicht sicher ist, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, dann wirst du auch niemanden gewinnen dafür, irgendwie dir zu helfen oder sowas. Ne? Mir ist auch das will ich vielleicht nochmal mit reinwerfen, weil die Leute immer nur sehen, die Entscheidung, die bei mir oder bei anderen geklappt haben und sagen, ja, bei dem läuft's aber auch. Weißt du, wie viele Dinge nicht laufen? Wie viele, aber das sind alles Entscheidungen gewesen, die habe ich getroffen und die nicht funktioniert haben. Aber du musst 20 Entscheidungen treffen, davon klappen 2 und die sind richtig geil. Aber die anderen 18, die sind halt scheiße und die haben nicht geklappt. Aber scheiß drauf. Es bleiben 2 übrig. Das sind immer noch mehr, als wenn du überhaupt keine Entscheidung triffst, weil du Angst hast, dass irgendwas schiefgehen könnte.
So. Ja, bloß nicht resignieren. Das ist, also ich, egal was mir passiert, und wenn mir 4, 5, 8 Ex-Freundinnen fremdgegangen wären, ich hätte mir nicht erlaubt zu sagen, so, und jetzt hat das alles keinen Sinn mehr, weil das passiert mir immer wieder. Ich glaube, das ist das größte Gift gegen das Weiterkommen. Wenn man dann aufgrund von, keine Ahnung, nicht aufgegangenen Plänen irgendwann aufgibt, Pläne zu machen.
Das habe ich auch öfter mal erlebt, ne, dass ich, also jetzt nicht bei mir, aber bei Freunden, Freundinnen, dass sie beziehungsunfähig wurden oder bindungsunfähig mit jeder schlechten Erfahrung, die sie gemacht haben, sozusagen. Genau. Also auch da muss ich sagen, nullt doch einfach auch mal. Das ist so, du triffst irgendwann die oder den Richtigen, die Richtige. Und da ist alles anders. Und es gibt halt wirklich, man muss vielleicht auch mal sein Beuteschema hinterfragen. Also wenn du, ich kenne auch Frauen, die suchen sich immer denselben Typus Mann, wo ich von vornherein sage, oh Mann, der ist doch das gleiche Kaliber wie der vorher. Erwarte doch nicht, dass das jetzt irgendwie groß anders wird oder so. Aber es gibt auch da, es ist nicht zwangsläufig, führt eine Beziehung zu einer Enttäuschung. Guck mal, ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet, meine Güte. Ich gebe es auch nicht auf, an die große Liebe zu glauben. Und ich glaube, ich habe sie jetzt gefunden. Also so fühlt sich jedenfalls an.
Ja, das muss es halt sein. Das muss es halt sein, sich selbst deswegen halt nicht irgendwie runter zu machen und vor allen Dingen, wenn man das bei anderen sieht, halt keinen Kommentar dazu ablassen, sondern einfach mal in sich selber reinhören. Im Prinzip ist es nur eine Form von absoluter Ehrlichkeit. Und ich glaube, den Geist offen zu halten, fast egal, was gewesen ist. Ja, also wie du sagst, nochmal zu null den Reset-Button zu drücken. Ey, stell dir vor, du triffst dann den Menschen deines Lebens, vorausgesetzt, du hast ihn noch nicht getroffen, und dann schickst du ihn weg, weil 10 blöd waren. Und bleibst du ewig allein und gehst allein ins Grab. Ja, das ist doch
grauenvoll. Schwäne füttern, alleine im Park. Gott. Mit 80.
Steffi, es ist ja ganz dringend nach so einem depressiven Bild. Am Ende müssen wir eine von deinen schönen Zusammenfassungen hinkriegen. Schaffst du das?
Ja, ich möchte einmal, ich habe es vorhin angedeutet, einen kleinen Aufruf starten. Ich habe vor einigen Jahren, bin ich schon mal beauftragt worden für das Hessen schafft Wissen Portal. Das ist eine Initiative des Landesministeriums für Wissenschaft und Kunst in Hessen. Den Wissensstandort Hessens, der ja irgendwie offenbar nicht so richtig in der Gunst der Studierenden gesehen wurde, beziehungsweise es gab halt nicht mehr so, also Hessen war wahrscheinlich nicht das Traumland für Leute, die studieren wollten. Hat man das vor ein paar Jahren in die Taufe gehoben und hat gesagt, pass mal auf, lass doch mal einfach ein paar Journalisten, Fotojournalisten, Reporter, was auch immer, durch Hessen ziehen und interessante Forschungsprojekte an den Unis und Hochschulen auftun und darüber berichten. Und das habe ich vor drei, vier Jahren schon mal mit Freude gemacht. Da sind unfassbar viele Reportagen bei rausgekommen. Wer sich das mal anschauen will, hessen-schafft-wissen.de. Und ich habe jetzt den wundervollen Auftrag gekriegt, dieses Projekt weiterzuführen und wieder Forschungsprojekte aufzutun. Wenn es jemanden von euch da draußen gibt, der im Moment gerade in Hessen studiert und der Lust hat, dass der Steffen Böttcher mal vorbeikommt und euch mal porträtiert an eurer Uni, an eurer Hochschule bei einem interessanten Projekt, der muss mir unbedingt schreiben, weil ich brauche noch ein paar Projekte, noch ein paar Ideen und das ist relativ schwierig im Moment gerade, weil ich recherchiere oder die Caro recherchiert jeden Tag, rufen wir die Hochschulen an und da weiß oftmals wirklich arbeiten, die so hinter verschlossenen Türchen sind, so konzentriert auf ihre Projekte, dass die andere Seite des Flures überhaupt nicht weiß, was rechts eine unglaubliche Geschichte lauert und deswegen, also wenn ihr Leute kennt oder selbst in Hessen studiert und mal wollt, dass ich bei euch vorbeikomme, um euer Projekt vorzustellen, dann bitte schreibt mir unbedingt.
Das klingt total spannend.
Ja.
Jetzt muss ich echt überlegen, wo habe ich denn, wir haben mal den Professor Enders besucht. Das war nicht in Hessen, das war in Rheinland-Pfalz. Okay, vergiss es. Ja, finde ich voll gut. Da fotografierst du jetzt für dieses Projekt dann Studenten. Also genau. Machst du die ein bisschen reinholen? Was erwartet die dann, wenn sie sich jetzt melden?
Also ich begleite die Studierenden einen Tag bei ihrem Projekt, mache eine Fotoreportage draus und schreibe dann Artikel drüber. Also auch die Artikel, die ihr da findet, das sind immer so dreiteilige Artikel über das Projekt. Das heißt also, meistens ist das so, dass ich um 9, um 10 Uhr dann komme und dass man erstmal ein bisschen quatscht, worum geht's da? Und dass ich dann wirklich, dass mir die Projekte vorgestellt werden und ich dann die Leute mit ihren Projekten quasi fotografiere und dann auch einen Artikel drüber schreibe. In der letzten Woche war ich in Kassel in einer, da ging es um Aluminiumumformung. Das klingt jetzt nicht so spannend, war aber trotzdem total schön zu sehen. Das waren halt Maschinenbaustudenten. Richtig spannend fand ich das Robotiklabor. Da sind humanoide Roboter programmiert worden, und zwar die Algorithmen. Auch da habe ich gedacht, wir wären schon unglaublich weit. Aber musste dann lernen, dass wir bei der KI, also bei der künstlichen Intelligenz, gar nicht so weit sind, wie ich immer dachte. Also was wir gut können, ist einen Roboter programmieren. Ich nehme das jetzt das Beispiel einer in der Bar, in der Nachtbar irgendwie, einen Roboter hinzustellen, der Gin Tonics mixt. Das kannst du machen, dann programmierst du den Roboter, da links oben im Regal ist Gin, da drüben ist Tonic, dann machst du Eiswürfel rein, das kriegen die hin. Was die aber nicht hinkriegen, ist, irgendeinen Roboter in irgendeine Bar zu setzen, wo der sich zurechtfinden muss. Ne? Also, so, und da arbeiten die dran, und das fand ich unfassbar abgefahren, dass er meinte, ja, oftmals sind es die komplizierten Dinge, die wir schon drauf haben, aber die einfachen Dinge nicht. Und er hat mir dann erklärt, dass sie so einen humanoiden Roboter haben, zum Beispiel, das dem beizubringen, dass es eine Türklinke gibt, es gibt Türklinken, die rechts sozusagen die Klinke haben, Türklinken, die links die Klinke haben, dann gibt es Türknauf, das ist aber auch ein Öffnungsmechanismus. Das sind so Sachen, die wir als Menschen total unüberlegt, wo wir uns keinen großen Gedanken dran verschwenden, irgendwie eine Tür aufzumachen. Aber so ein Roboter, der steht dann schon da, weißt du, und muss dann rauskriegen, weil welche Form könnte eine Türklinke haben? Auch da gibt es ja verschiedene Formen, dass er immer erkennt, das ist eine Türklinke, wenn ich die aufmache, dann muss ich gucken, ob ich ziehe oder drücke, um die Tür aufzumachen. Also was ist eigentlich, ist das Türaufmachen ein unglaublich komplexe Aufgabe. So, ne? Und dann muss der Roboter das auch noch lernen, dass er mit jeder Klinke, die er dann sozusagen aufgekriegt hat, sich das merkt, so und so geht das also auch, merke ich mir mal fürs nächste Mal. Also es war ein wahnsinnig spannender Tag dort an der TU Darmstadt im Robotiklabor war das. Habe ich auch unglaublich viel gelernt. Mir macht das wahnsinnig viel Freude auch zu sehen, dass auch da muss ich, wir hatten ja schon mal die Sendung, wo wir drüber gesprochen haben, dass wir sozusagen die großen, was wir gedacht haben, wie die Sachen sind und wie sie dann in Wirklichkeit sind. Also wenn du siehst, wie viel Geld in Bildung, in Unis, in Hochschulen geht, an Forschungsprojekte, es ist unfassbar. Und wie viel schlaue Menschen da hängen und wie viel schlaue Gedanken die sich machen, um uns irgendwie das Leben und unsere Gesellschaft zu verbessern. Das ist ja jetzt nicht nur technisch, sondern es gibt auch Forschungsprojekte, das habe ich vor ein paar Jahren schon fotografiert, wo man überlegt hat, den Flüchtlingskindern, die mit dem Boot hier rübergekommen sind, sozusagen, welches Spielzeug gibt man denen, damit die sich sozusagen, weil die verlieren ja im Mittelmeer irgendwie alles. Und da hat man sich unglaubliche Gedanken gemacht, was man denen für ein Welcome Package sozusagen in die Hand gibt. Und es war wahnsinnig spannend, weil die sich wirklich Gedanken gemacht haben darüber, dass ein Kind nicht nur für sich alleine spielen sollte, sondern dann hat man Spiele reingetan, wo die quasi eine Interaktion mit anderen Kindern erfordern. Einfach um das Soziale zu fördern und sowas. Also das fand ich unglaublich toll zu sehen, wie viel Brain da reingeht und wie viel über das Studium hinaus viele Studierende irgendwie da draußen tun, einfach weil sie Bock auf Wissen haben, Bock auf Forschung. Und das ist jedes Mal, fahre ich total aufgeladen wieder nach Hause. Und ich bin jetzt im Moment immer nur mal 2 Tage hier oben in Waren, wasche kurz Wäsche und dann bin ich gleich wieder weg. Also ich fahre jetzt auch morgen, übermorgen schon wieder runter nach Hessen.
Was du mega spannend, ich bin auch so ein Scanner, der immer alles im Kreis irgendwie beobachten und aufnehmen muss und so. Was du gerade machst, ist eine Riesenwerbung für alle, die uns zuhören, die Fotografen sind. Schaut in die Reportage. Die Reportage erweitert so sehr das eigene Wissen. Das ist der Hammer. Und wenn ihr irgendwas begleiten sollt, was euch überhaupt nicht interessiert, ich verspreche euch, es wird spannend. Fast egal, was es ist. Kurze Hintergrundfrage.
Ja, bitte? Nee, sag mal. Ich kriege manchmal Projekte, wo ich denke, oh Gott, das ist ja langweilig. Und dann komme ich hin und dann erfährst du so viel über eine Sache, die erstmal vermeintlich überhaupt, wo du denkst, ja, das ist jetzt nicht mein Fall irgendwie. Und es wird aber so spannend, also Aluminium-Umformtechnik, da denkst du, ja, meine Güte, was soll ich denn da jetzt? Ist doch der Drops gelutscht oder so. Mhm. Aber es war spannend, auch die Geschichte der Leute, die haben dort, auch das vielleicht, die haben die B-Säule des Tiguan sozusagen dort in der TU Kassel erfunden, oder weißt du? Und dann denkst du auch, ey, das ist ja geil. Und dann haben sie mir erklärt, welche Probleme dahinter stehen, diese B-Säule zu formen durch punktuelle Temperaturunterschiede in dem Blech und dass man das dann, das war Wahnsinn.
Die B-Säule ist übrigens die zweite Säule, also die ist hinter deinem Kopf, wenn du Auto fährst, hinten links hinter deinem Kopf, das, wo der Gurt dran hängt, das ist die B-Säule. Ja, und das aber, wichtig mal kurz, wir haben ja mal so einen Workshop über Wahrnehmung in der Fotografie und Wahrnehmung für Fotografen gemacht. Es bringt natürlich nichts, wenn du hingehst, fotografierst, ohne Fragen zu stellen. Ne? Also das reine Bild hier, das Bild erzählt 1000 Worte und so, oder wie das heißt, ist in Teilen totaler Blödsinn. Wenn du keine Fragen stellst, kriegst du natürlich auch nichts mit. Ne? Jetzt aber mal kurz, ich habe das kurz gesehen, dass du was geteilt hast. Jetzt habe ich es mir ganz aufs Radar geholt. Schweighofer und du, ihr seid die einzigen Bildermacher, also ihr seid die einzigen Fotografen für das ganze Projekt?
Nee, da sind noch eine Menge mehr. Also Frederik Schlosser.
Ich habe euch jetzt in der Presse gefunden und sonst keinen, okay?
Ja, die sind da vielleicht nicht, nicht immer so da hinterher. Frederik Schlosser hat auch eine Menge fotografiert. Es gibt doch einige. Es gibt mittlerweile einen Podcast, es gibt auch einen YouTube-Channel. Da sind eine Menge mehr Leute unterwegs, die da machen. Also ich war jetzt auch die letzten 2 Jahre, habe ich nichts mehr gemacht. Glaube ich, an die 48 Reportagen irgendwie vorgelegt habe, von 2015 bis 2017. Und die werden ja dann immer so nachgepostet, weißt du, bis heute sind ja noch nicht mal alle Reportagen online, die ich gemacht habe.
Ach so, okay.
Jetzt produziere ich quasi wieder eine ganze Reihe nach, damit sie die nächsten Jahre sozusagen wieder was zu posten haben und zu befeuern haben. Ich bin auch nie alleine unterwegs. Also es gibt immer noch andere Teams, die parallel irgendwas machen oder so.
Ja, spannend. Danke für den Einblick. Da könnt ihr euch, also meldet euch mit Steffen, das ist wirklich cool. Steffen, voll geil, vielen Dank. Dennoch möchte ich kurz fragen, kriegst du eine Zusammenfassung hin von dem, was wir hier erzählt haben? Ich nämlich gerade nicht.
Was? Hast du schon wieder alles vergessen? Also Entscheidungen sind was Gutes. Ich glaube, dass viele Angst vor Entscheidungen haben, weil das auch so negativ konnotiert ist. Entscheidungen sind immer was Gutes, weil sie führen zu etwas. Und wenn ihr die Wahl habt, euch zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, dann ist das schon mal eine Entscheidung. Dann entscheidet euch für die Entscheidung. Also es führt wirklich, wenn du das Rad drehen willst, dann musst du das Rad drehen. Und akzeptiert einfach die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das ist nicht schlimm. Auch da wieder, wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt von dieser Welt. Wir haben nichts, wenn wir kommen. Und es wird so egal sein, was wir haben, wenn wir gehen. Habt dazwischen Spaß. Und das ist das Wichtigste.
Das ist eine super Überleitung zu meinem Abend in der Badewanne. Ich danke dir sehr. Das war eine besondere Episode, ist mein Bauchgefühl. Ich freue mich total über dieses Gespräch. Vielen Dank. Euch allen da draußen einen total schönen Abend. Dir, Steffen, auch. Und wir hören uns ja schon bald wieder.
Auf Wiederhören. Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo Falk, hallo Steffen. Mein Name ist Yannick Knops aus Kempten bei Krefeld am Niederrhein. Ich bin geschlagene 15 Jahre alt. Hiermit wollte ich einfach mal Danke sagen für euren sehr interessanten und inspirierenden Gespräche und euch einfach mal mitteilen, dass nicht nur, wie ihr es immer so gerne in eurem Podcast sagt, alte, weise Männer euch zuhören. Es ist sehr interessant, mal die Sichtweise von anderen Leuten auf das Geschehen in der Welt zu hören und nicht immer nur in dieser festgefahrenen, in Anführungszeichen, Jugendkultur sich aufzuhalten. Danke.